Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu der fünften Ausgabe dieser wöchentlichen Sendungen auf Deutsch von RAI Argentinien in die Welt. Mein Name ist Ryan Braun und für heute haben wir natürlich verschiedene Informationen, Meldungen aus Argentinien, aus den Amerikas, über Covid-19, wieder X-Neuigkeiten und natürlich Musik. Heute ist übrigens Mittwoch, der 3. März 2021. Vor einem Jahr wurde in Argentinien der erste Corona-Fall bestätigt. Bei der Eröffnung der ordentlichen Sitzungen der argentinischen Legislative erklärte der Präsident Alberto Fernández unter anderem, dass er gegen die Vereinbarung, die Argentinien mit dem IWF 2018 schloss, vor Gericht gehen werde. Brasilien. Angesichts des drohenden Zusammenbruchs des Gesundheitssystems fordern die Gesundheitsminister der verschiedenen brasilianischen Staaten Quarantäne und Lockdowns. Chile. Die Vereinten Nationen warnen vor Polizeiübergriffen bei der Unterdrückung von Demonstrationen. Trotz Einschränkungen aufgrund des Coronavirus reisten in diesem Sommer 12 Millionen Touristen innerhalb Argentiniens. Und danach haben wir Meldungen aus der Sportwelt. Und hier sind dann die Nachrichten. Am 3. März wurde vor einem Jahr der erste Coronavirus-Fall hierzulande bestätigt. Vor genau einem Jahr gab die Bundesregierung bekannt, dass ein 43-jähriger Mann, der aus Italien zurückgekehrt war, der erste Patient mit Covid-19 in Argentinien war und dass er in einer Klinik hier in Buenos Aires stationär behandelt werden sollte. Dieser Patient wurde kurz darauf entlassen, aber seither haben sich mehr als 2 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt, von denen sich 90% erholt haben. Ein Jahr nach dem ersten Fall Coronavirus hier in Argentinien hat die Pandemie über 52.000 Tote hinterlassen. Ferner ist zu berichten, dass der russische Impfstoff gegen das Coronavirus Sputnik V in Argentinien vom hiesigen Labor Richmond hergestellt werden soll, wie es das Pharmaunternehmen nach einer Vereinbarung mit dem russischen Direktinvestitionsfonds bekannt gab. Es wurde jedoch erklärt, dass sich alles in einer sogenannten Vorphase befindet, sodass nicht mit einer baldigen, nicht mit einer sofortigen Aufnahme der Produktion dieses Impfstoffs vor Ort zu rechnen ist. Diese Woche trafen über 700.000 Sputnik-V-Impfstoffdosen in Argentinien ein. Die meisten davon sind für die Verabreichung der ersten Dosis. Mit dieser Lieferung hat Argentinien 4 Millionen Impfstoffdosen erhalten, wobei sich auch diejenigen von Covishield und Sinopharm befinden. Der russische Botschafter in Argentinien, Herr Dmitri Fjokdistov, versicherte, dass Moskau die mit Buenos Aires eingegangenen Verpflichtungen erfüllen und in den nächsten 6 Monaten die notwendigen Dosen schicken wird, um 15 Millionen Argentinier zu impfen. Argentinien soll ferner im Mai fast 2 Millionen weitere Dosen erhalten, und zwar im Rahmen des COVAX-Programms der Weltgesundheitsorganisation. Nach offiziellen Angaben wurden in Argentinien bisher über 1,1 Million Menschen geimpft, von denen 302.000 bereits die beiden für die Immunisierung erforderlichen Dosen erhalten haben. In diesem Kontext meinte Bildungsminister Nicolás Trotta, er erwarte, dass alle Lehrkräfte Argentiniens innerhalb von 3 Monaten geimpft sein werden. Das Schuljahr hat nämlich in mehreren Provinzen angefangen, darunter auch in der bevölkerungsreichsten Buenos Aires. In der Zwischenzeit hat man Klage gegen die Regierung der Stadt Buenos Aires erhoben, weil sie durch ihre Entscheidung, an das private Gesundheitssystem Dosen dieses Impfstoffs zu geben, angeblich die Impfkampagne privatisiert haben soll. Behörden der Bundeshauptstadt aber versicherten, dass es sich um eine logistische Entscheidung gehandelt habe und dass private Krankversicherte keinen Vorrang haben werden vor den Personen, die in staatlichen Gesundheitszentren behandelt werden. Argentiniens Grenzen zu den Nachbarländern bleiben nach wie vor bis zum 12. März geschlossen und Flüge aus dem Vereinigten Königreich sind bis dahin auch ebenfalls verboten. Man versucht somit, die Ankunft der sogenannten britischen Variante des Coronavirus zu verhindern. Die argentinische Regierung hat vor, Strafanzeige wegen der Aushandlung eines Kredits mit dem IWF im Jahr 2018 über mehr als 50 Milliarden US-Dollar zu erstatten. Dies gab Präsident Alberto Fernández am Montag bekannt bei der Eröffnung der ordentlichen Sitzungen der Legislative. Er prangerte an, dass der größte Teil des Geldes ins Ausland geschleust worden sei, was er als die größte Veruntreuung öffentlicher Gelder in der argentinischen Geschichte bezeichnete. Fernández sagte, der Fonds habe den Kredit an die Regierung seines Vorgängers Mauricio Macri gewährt, um ihn bei den Wahlen 2019 zu unterstützen, die er ohnehin verlor. Ein Vertreter der damaligen Regierung sagte hierzu, das Darlehen sei damals fast vollständig zur Begleichung von Fälligkeiten anderer Schulden verwendet worden. Also das IWF-Darlehen soll im Grunde eine Finanzierungsquelle durch eine andere ersetzt haben. Er verteidigte auch die Art und Weise, wie das Darlehen damals abgeschlossen wurde, denn, so sagte er, es entsprach der geltenden Gesetzgebung und folgte ähnlichen Verfahren wie frühere Abkommen, die von peronistischen und nicht-peronistischen Regierungen unterzeichnet wurden, die in keinem Fall die vorherige Intervention der Legislative erforderten. Weiter zu der Rede des argentinischen Präsidenten. Er wies darauf hin, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei und drückte den Angehörigen der über 52.000 Corona-Toten im Lande sein Beileid aus. Darüber hinaus betonte er, dass das Gesundheitssystem im Jahr 2020 nicht zusammengebrochen ist und jeder, der medizinische Hilfe benötigte, diese auch erhalten konnte. Auch betonte er, dass seine Regierung angesichts des Skandals um die Impfungen von führenden Beamten, politischen Führern, der sogenannten VIP-Impfung, schnell gehandelt hätte. Er räumte ein, dass es eine persönlich schmerzhafte, aber notwendige Entscheidung gewesen sei, den ehemaligen Gesundheitsminister Ginés González García zum Rücktritt aufzufordern. Auch sprach er über künftige Gesetzesvorlagen im Bereich der Judikative, da diese Staatsgewalt seiner Meinung nach am Rande des republikanischen Systems zu leben scheine. Er wies ferner auf die Verwendung von Gerichtsverfahren, um politische Führer anzugreifen, dem sogenannten Lawfare, also der Instrumentalisierung der Justiz mit politischen Motiven, von der die ehemalige Präsidentin, derzeitige Vizepräsidentin Argentiniens, behauptet, ein Opfer zu sein. Die Opposition behauptete unterdessen, dass die angekündigten Gesetzesvorlagen Teil eines Plans seien, um Straffreiheit für diejenigen zu erreichen, die der Korruption beschuldigt werden, wie zum Beispiel Frau Fernández de Kirchner. In seiner zweistündigen Rede sprach der argentinische Präsident über Projekte zur Förderung der Nutzung und der Produktion von Elektrofahrzeugen und zur Förderung des Anbaus von medizinischem Cannabis. Darüber hinaus äußerte er sich dafür, dass die Gebühren der Versorgungsunternehmen an die Gehaltserhöhungen in Pesos angepasst werden und nicht an den internationalen Energiepreisen in US-Dollar. Tarife müssen fair sein. Die Unsicherheit, nicht zu wissen, wie hoch die Gas- oder Stromrechnung sein wird, ist vorbei, meinte er. Er drängte ferner die Gesetzgeber auch dazu, die Einkommensteuer zu reformieren, damit weniger Angestellte von dieser Steuer betroffen sind, die von 25% der argentinischen Steuerzahler bezahlt wird. Somit eröffnete der argentinische Präsident die 139. Sitzungsperiode der argentinischen Legislative, zog dabei Bilanz seiner bisherigen Amtshandlungen und besprach seine Pläne für dieses Jahr. Bei der Zeremonie anwesend im Sitz der Legislative waren nur 90 Abgeordnete. Das hat natürlich mit der Pandemie zu tun. Die restlichen Senatoren und Abgeordnete sowie Gäste verfolgten sie per Telekonferenz. Brasilien erlebt wegen der Ausbreitung des sogenannten Amazonas-Stammes vom Coronavirus den schlimmsten Moment. In dieser Woche waren die Intensivstationen in den südlichen Bundesstaaten Santa Catarina und Minas Gerais überfüllt, sodass Patienten überwiesen werden mussten. Außerdem wurde die Hauptstadt Brasilia für 2 Wochen unter strengem Lockdown gestellt, um den Anstieg der Ansteckungen zu stoppen. In diesem Zusammenhang veröffentlichten die Gesundheitsminister der 27 brasilianischen Bundesstaaten einen Brief, indem sie von der Regierung Jair Bolsonaros strengere Maßnahmen wegen der Pandemie fordern. Unter ihren Forderungen steht eine nächtliche Ausgangssperre, die Aussetzung des Unterrichts auf allen Ebenen und die Schließung von Bars und Stränden. Angesichts der offensichtlichen Skepsis Bolsonaros bezüglich der Pandemie beklagen die Minister das Fehlen einer einheitlichen Führung auf Bundesebene, um der Gesundheitskrise zu begegnen. Mit 250.000 Opfern ist Brasilien nach den Vereinigten Staaten das Land der Welt mit den meisten Todesfällen durch das Coronavirus. Bezüglich des Amazonas-Stammes versuchen nun die britischen Behörden, einen bestätigten Fall in Großbritannien zu finden. Nach Angaben des britischen Gesundheitsministers Matt Hancock konnte die Person, die im Abstrich positiv getestet wurde, noch nicht identifiziert werden, weil sie bei der Einreise keine Kontaktdaten angegeben hat. Wie bereits in Peru und Argentinien erschüttert nun ein Impfungsskandal Ecuador. Der ecuadorianische Gesundheitsminister Juan Carlos Ceballos trat unter dem Vorwurf zurück, Familienangehörige mit dem Corona-Impfstoff versorgt zu haben. Bolivien, dort verlängerten Ärztegewerkschaften ihren Streik, um gegen ein Bundesgesetz zum Umgang mit der Pandemie zu protestieren. Das von der Regierung von Präsident Luis Arce vorangetriebene Gesetz friert die Preise im privaten Gesundheitssystem ein und zentralisiert Entscheidungen im Gesundheitswesen. Trotz der Fortsetzung der Aktionen versichern die Streikenden, dass die Betreuung der Corona-Patienten gewährleistet wird. Chile. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Frau Michelle Bachelet, prangerte polizeiliche Übergriffe in ihrem Land an, von dem sie 2-mal Präsidentin gewesen ist. Die UN-Beauftragte erwähnte ausdrücklich die Unterdrückung der Demonstrationen Ende 2019, die mehr soziale Gleichheit und eine Reform der von der Diktatur Augusto Pinochets geerbten Verfassung forderten. In einem Bericht, der an die chilenische Staatsanwaltschaft geschickt wurde, die die Polizeiaktionen untersucht, versicherte Frau Bachelet, dass es schwere Menschenrechtsverletzungen gab, wie exzessive Gewaltanwendung, willkürliche Verhaftungen, Folter und sexuelle Gewalt an den Kontrollpunkten. Darüber hinaus kritisierte die ehemalige chilenische Staatschefin die Regierung ihres Nachfolgers Sebastián Piñera wegen mangelnder Zusammenarbeit bei der Aufklärung der Fakten. Bachelet beklagte auch das, was sie als Militarisierung der chilenischen Grenze bezeichnete und die beschleunigte Abschiebung vieler Migranten, insbesondere aus Venezuela. Ein Sprecher der chilenischen Exekutive versicherte, dass nur ein Gericht und nicht ein ehemaliges Staatsoberhaupt feststellen könne, ob Menschenrechtsverletzungen begangen worden sind. So, wir haben weitere Nachrichten aus unserer Region. El Salvadors Präsident Nayib Bukele errang bei den Parlamentswahlen am 28. Februar einen überwältigenden Sieg. Die von ihm geführte konservative Partei wird mehr als 2/3 der Sitze haben und zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird eine politische Partei die absolute Mehrheit im Parlament haben. Dominikanische Republik. Der dominikanische Präsident Luis Abinader hat angekündigt, dass eine Mauer entlang der 380 Kilometer langen Grenze zum benachbarten Haiti gebaut werden soll. Haiti ist eines der ärmsten Länder der Hemisphäre. Er sagte, die Mauer werde in 2 Jahren fertiggestellt sein und sollte die illegale Einwanderung, den Drogenhandel und die Einfuhr von gestohlenen Fahrzeugen stoppen. Dann haben wir das vor kurzem die Präsidentin Mexikos Andrés Manuel López Obrador und der USA Joe Biden ihren ersten Dialog per Videokonferenz geführt haben. Mexikanische Regierungsquellen versicherten, dass man sich auf eine bilaterale Agenda zu Einwanderungsfragen und zum Umgang mit der Covid-19-Pandemie geeinigt hat. Wir kommen dann zurück nach Argentinien. Die touristische Sommersaison neigt sich dem Ende zu und laut Geschäftsleuten der Branche gab es aufgrund der Pandemie einen Rückgang der Aktivitäten um 30%, dies im Vergleich zum letzten Jahr. Allerdings reisen zwischen Dezember und Februar laut der argentinischen KMU-Vertretung CAME etwa 22 Millionen Menschen innerhalb Argentiniens. Laut KAME war die Zunahme von Übernachtungen in ländlichen Gebieten abseits von Menschenansammlungen ein Spiegelbild der Gesundheitssituation. Auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer wurde kürzer und lag bei etwa 4 Tagen pro Familie. Es wurde erklärt, dass die Unmöglichkeit, nach Uruguay zu reisen, das seine Grenzen für argentinische Touristen geschlossen hat, den Tourismus an der Atlantikküste Argentiniens ankurbelte. Im Bericht von CAME steht, dass die befragten Geschäftsleute die Saison zwar als schlecht beschrieben haben, sie meinten jedoch, sie hatten befürchtet, dass es noch schlimmer werden würde. Die meistbesuchten Reiseziele im Sommer 2021 waren Mar del Plata und Villa Gesell, 2 Badeorte in der Provinz Buenos Aires, Gualeguaychú in Entre Ríos, Nordosten Argentiniens, Villa Carlos Paz in Córdoba im Zentrum unseres Landes und Bariloche im Nordwesten Patagoniens. Sport, Fußball. Der Trainer der argentinischen Elf, Lionel Scaloni, hat die Mannschaft festgelegt, die in den Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gegen Brasilien und Uruguay antreten wird. Es ist bekannt, dass Lionel Messi unter den einberufenen Spielern sein wird, aber es gibt noch Zweifel, was die Anwesenheit von Sergio Agüero anbelangt, aufgrund einer Verletzung, die er gerade auskuriert. Argentinien spielt am 26. März gegen Uruguay und reist 4 Tage später zu einer weiteren Auflage des Südamerika-Derbys nach Brasilien. Im Punto Tennis, ein 19-jähriger Argentinier gewann das ATP-Turnier zu Córdoba, nachdem er den topgesetzten Spanier Albert Ramos im Finale besiegte. Wir sprechen von Juan Carlos Cerúndolo aus Buenos Aires. Er bezwang den Spanier Ramos mit 6:0, 2:6 und 6:2 und rückte somit vom Platz 335 in die Top 200 der Weltrangliste auf. Die argentinischen Medien haben angefangen, ihn als das größte Versprechen für die Zukunft des argentinischen Tennissports zu bezeichnen, so wie sie es vor 15 Jahren mit Juan Manuel del Potro getan haben. Soweit die Meldungen von unserem Kollegen Fernando Farias.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinien in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Wir kommen dann zu einigen Meldungen aus den Amerikas. Uruguay startete am Montag, 2 Tage nach der Impfung des systemrelevanten Personals, seinen Plan zur Massenimmunisierung gegen das Coronavirus mit dem CoronaVac-Impfstoff des chinesischen Labors Sinovac. Dieser soll an erster Stelle Lehrkräften, Militärs, Polizisten und Feuerwehrleuten verabreicht werden. Das Ziel ist es, 30.000 Menschen pro Tag zu impfen. Uruguay ist eines der letzten Länder unserer Region, die Impfstoff erhalten haben und mit der Impfung beginnen. Nun verfügen wir über etwas Grundlegendes, um dieser Geißel zu begegnen, nämlich über die notwendige Menge an Impfstoffen, um die Immunität aller Menschen über 18 Jahren in unserem Land zu erreichen, sagte Gesundheitsminister Daniel Salinas auf einer Pressekonferenz. Brasilien startete Amazonia 1, den ersten vollkommen in Brasilien hergestellten Satelliten. Der Satellit Amazonia 1, der erste vollständig in Brasilien hergestellte, wurde am Sonntag von Indien ausgestartet und soll die Abholzung im Amazonasgebiet beobachten und überwachen. Amazonia 1 wird der dritte Satellit sein, der sich dem Real-Time Deforestation Detection System, DETER, anschließt. Zu seinen Aufgaben gehört die Beobachtung und Überwachung der Verwüstung im brasilianischen Amazonasgebiet. Der 637 Kilo schwere und 44,4 Meter lange Satellit wird alle 5 Tage Bilder des Planeten herstellen. Peruanische Justiz lässt zum ersten Mal einen Tod in Würde zu. Die peruanische Gesetzgebung sieht das Recht auf einen würdigen Tod nicht vor, aber ein Verfassungsgericht erster Instanz hat die Sterbehilfe für die Psychologin Ana Estrada auf der Grundlage einer Auslegung der Grundrechte genehmigt, so berichtete die lokale Presse. Frau Estrada, die 43 Jahre alt ist, leidet seit 30 Jahren an einer degenerativen Krankheit. Die Richter haben entschieden, dass diejenigen, die Sterbehilfe leisten, in diesem Fall nicht wegen Gnadentötung bestraft werden, wie es das dortige Strafgesetz vorsieht. Wir haben das Ziel erreicht, sagte Frau Estrada über das Urteil und bemerkte, dass ihr Kampf gerechtfertigt war, weil sie frei ist. Es ist das erste Mal, dass so ein Urteil in Peru gefällt wird. Es geht nicht darum, sterben zu wollen oder den Tod zu rechtfertigen. Im Gegenteil, es geht darum, meiner Art zu denken, mich zu entfalten, bis zum Schluss konsequent zu bleiben, wie ich es stets getan habe, indem ich meine eigenen Entscheidungen getroffen habe. Ich wollte, dass es so ist und so wird es sein, sagte Frau Estrada. Richter Jorge Ramírez Niño de Guzmán begründete seine Entscheidung damit, dass das Recht auf Würde, Selbstständigkeit, freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit verletzt wird und die Gefahr besteht, eine grausame und unmenschliche Behandlung zu erleiden. Frau Estrada leidet seit ihrem 12. Lebensjahr an der irreversiblen autoimmunen Krankheit Polymyositis, die die Muskulatur befällt. Laut ihrem Blog muss sie seit ihrem 20. Lebensjahr einen Rollstuhl benutzen. Dann haben wir etwas Kurzes über den bilateralen Austausch von landwirtschaftlichen Produkten zwischen Argentinien und Chile. Argentinien hat seinen Markt für den Import von ungereinigter Schafwolle aus Chile geöffnet. Diese Wolle soll dann in Patagonien verarbeitet und industrialisiert werden. Die Wolle soll natürlich bestimmten Parametern erfüllen und frei von Krätze und anderen Krankheiten sein. Diese Maßnahme soll zur stärkeren Entwicklung der argentinischen Wollindustrie beitragen. WTO debattiert Aussetzung von Patenten auf Impfstoffe gegen Corona. Am Montag begann im Allgemeinen Rat der Welthandelsorganisation WTO die Debatte über eine Initiative zur zeitweiligen Aussetzung des Patentschutzes im Handel mit Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19. Dadurch könnte die Produktion erhöht und eine gerechtere Verteilung auf dem Planeten gewährleistet werden, hieß es. Die Debatte findet inmitten des starken Widerstands der Europäischen Union, der Schweiz und der Vereinigten Staaten, wo sich der Sitz der großen Pharmakonzerne befindet, unter immer massiver werdenden Forderungen der ärmeren Länder der Welt statt. Ja, das waren die Meldungen aus den Amerikas, die unsere Kollegin Silvana Avellaneda für uns verfasst hat. findet wie jedes Jahr gegen Ende Februar, Anfang März das nationale Weinlesefest statt. Das ist ein Fest, zu dem wirklich zahlreiche Personen kommen jedes Jahr nach Mendoza, um dem Fest beizuwohnen. Dieses Jahr findet das Fest nicht so live statt wegen der Pandemie, aber es wird eine Art Film geben, der über Streaming ausgestrahlt wird. Leider weiß ich noch nicht wo. Und immerhin, das ist eine gute Ausrede, um Volksmusik aus dieser Gegend zu hören. Und deshalb wollte ich gleich, dass wir ein Musikstück aus Mendoza oder über die Weinlese hören. An erster Stelle haben wir Juanita Vera in dem Stück von Paloma, El vino de mi copla.
Carolinos y cenizos olivares, entre verdes carolinos y cenizos olivares, unas percados de trinos, así nacen mis cantares, unas percados de trino, así nacen mis cantares, la copla trae consigo la alegría que da el vino, ave que sabe andar sola y acompañada de amigos, ave que sabe andar sola y acompañada de amigos, es el vino de mi copla, copla y vino que te ofrezco, solo hasta para envinar tus adentros, allí incluyo una cosecha que me espera y tiene fecha. Mientras que en la buena viña el sarmiento llora atado, mientras que la buena viña es un pañuelo esquinado enjugando lagrimillas, es un pañuelo esquinado enjugando lagrimillas, qué linda moza es Lobera y qué bellos sus racimos, piel de camela morena, caldo nuevo de los pinos, de camela morena, caldo nuevo de los pinos, es el vino de mi copla, copla y vino que te ofrezco, solo hasta para envinar tus adentros, allí incluyo una cosecha que me espera y tiene fecha.
Nach dieser Musikpause haben wir, liebe Freunde, einen kurzen Beitrag über Covid-19, die Pandemie, die die Geschichte der Menschheit verändert hat. Eine Million Dosen Sputnik V sind bereits in Argentinien angekommen. Nach Angaben des argentinischen Gesundheitsministeriums hatte das Land bereits 1 Million Dosen dieses Impfstoffs erhalten. Es werde also die Impfung des Gesundheitspersonals und von Personen über 70 Jahren fortgesetzt werden. Mit der inzwischen angekommenen Million Dosen von Sinopharm beginnt, je nach den Richtlinien in den einzelnen Provinzen, die Impfung von Lehrkräften, die im Kindergarten sowie in den drei ersten Klassen der Grundschule tätig sind. Argentinien hat 35 Millionen Einwohner und es wurden bisher über 2 Millionen Corona-Infektionen und fast 52.000 Todesfälle infolge dieses Virus verzeichnet. Das Schuljahr in Argentinien fängt nun in 13 Provinzen und zwar mit einer Art gemischten System. Für fast 8 Millionen Schüler und Schülerinnen begann in der ersten Märzwoche das Schuljahr in 16 Provinzen unseres Landes, wobei ein gemischtes Unterrichtssystem eingesetzt wird. Also es wird Präsenz- und Fernunterricht geben. Der argentinische Bildungsminister Nicolás Trotta vereinbarte mit seinen Kollegen aus den Provinzen zu Beginn des Schuljahres 2021 Aktivitäten vor Ort durchzuführen, wie es in einem gemeinsamen Dokument, das die Vertreter der 24 Provinzen Anfang Februar unterzeichneten und in dem sie sich verpflichteten, die Vorkehrungsmaßnahmen in Übereinstimmung mit der epidemiologischen Situation und den wissenschaftlichen Fortschritten zu aktualisieren. Am Montag, den 1. begann also in 13 Provinzen ein neues Schuljahr. Das Schuljahr fing ferner in Formosa, Nordargentiniens, am Dienstag, den 2. März an und in den Provinzen Neuquén und Río Negro am 3. März. In der kommenden Woche sind die Provinzen Catamarca, La Rioja im Nordwesten unseres Landes, Misiones im Nordosten und La Pampa im Zentrum des Landes dran. Und am 15. März werden dann Santa Fe im Nordosten Argentiniens und Santiago del Estero dran sein. Die Gesundheitsministerin berichtete, dass sie positiv auf Covid getestet wurde. Frau Carla Vizzotti wurde positiv auf Covid-19 getestet, wie sie es selbst in einem Tweet am Freitag letzter Woche mitteilte. Die 48-jährige Vizzotti ist trotz ihrer strategischen Funktion bei der Regierung noch nicht gegen das Coronavirus geimpft worden, weil hierzulande zuerst das Gesundheitspersonal und nun Menschen über 70 oder 80 Jahre je nach Bezirk geimpft werden. Frau Vizzotti übernahm das Amt als Gesundheitsministerin vor etwa mehr als einer Woche, nachdem Präsident Alberto Fernández den damaligen Gesundheitsminister Ginés González García inmitten eines Skandals um unregelmäßige Impfungen zum Rücktritt aufgefordert hatte. In dem als VIP-Impfungen bekannten Fall wurde ein Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Minister eröffnet, und die Regierung veröffentlichte eine Liste von zunächst 70 Personen, die nicht den Regeln entsprachen und trotzdem geimpft wurden, darunter auch der Präsident. Es wurde gesagt, die meisten dieser Personen, die auf der Liste sind, strategisches Personal seien. Frau Vizzotti war im Januar dieses Jahres nach Russland gereist, um die erste Lieferung der Sputnik-V-Impfstoffe zu koordinieren. Soweit die Meldungen zu Covid-19, die Frau Silvana Avellaneda für uns verfasste. Ich lade Sie nun ein, wieder Musik aus der Gegend Cuyo zu hören. Das ist im Zentrum Westen unseres Landes, an den Anden gelegen. Wir hören einen Klassiker der Musik aus dieser Gegend, nämlich Póngale por las Hileras, ein Stück von Félix Dardo Palorma in der Version des Ensembles Los Trovadores de Cuyo.
Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pan. don Carlos Torres, mendocino soñador, criollazo de pura cepa porque así lo quiso Dios. Baile y grite con nosotros, viva nuestra tradición. Adentro.
Ya dejó el mozo el canasto, ella deja la tijera. Ya dejó el mozo el canasto, ella deja la tijera. Y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y ensayan como mil cantos lugareños, y entre coplas un vinito que se llama el pulga sueño, y entre coplas un vinito que se llama el pulga sueño. Póngale por las hileras sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega.
Und nun, liebe Freunde, kommen wir zu den dxneuigkeiten.com.ar. Hallo, liebe Freunde der Radiowelt, herzlich willkommen zu diesem Beitrag über DXing und Rundfunk. Wir beginnen dieses Mal mit einer Meldung, die mit Argentinien zu tun hat. Wir sprechen an erster Stelle über eine kleine Stadt im Bezirk Zapala in der Provinz Neuquén im argentinischen Patagonien, die Covunco heißt. Diese Stadt befindet sich an der Kreuzung der Landesstraßen 3 und 14, 1,5 Kilometer vom Zentrum von Mariano Moreno entfernt. Mariano Moreno ist eine weitere kleine Ortschaft, mit der es fließend verbunden ist. Die Bevölkerung dieser beiden Städte zusammengenommen beläuft sich auf knapp über 3000 Einwohner. Dank der finanziellen Unterstützung durch die Provinzregierung konnte das dortige Entwicklungskomitee den Betrieb eines kommunalen FM-Radiosenders ermöglichen. Der Vorsitzende dieses Komitees sprach von der Bedeutung eines solchen Kommunikationsmittels, besonders an Orten, die weit vom Stadtzentrum entfernt sind, denn viele Menschen arbeiten dort ja auf dem Lande und es gibt Gegenden, wo es gar keinen Handyempfang gibt. Dieses Gemeinderadio ist das erste in dieser Ortschaft und sendet auf 101,9 MHz. Der heißt La Roca. Die Sendungen dieser Station werden vollständig vor Ort produziert und es gibt Live-Programme mit typischer Musik aus der Gegend. Hervorzuheben ist die Sendung Botschaften an die Gemeinschaft. Es geht hierbei, dass, ich weiß nicht, ob es das bei Ihnen gibt, das steht nicht im Beitrag, es handelt sich um eine Dienstleistung von vielen Radiostationen in ländlichen Gegenden, dass man eigentlich sich in Kontakt mit Freunden oder Verwandten setzen kann, indirekt über die Radiostation, um Bescheid zu sagen, dass, ich weiß nicht, irgendeine Lieferung angekommen ist von etwas, was man bestellt hatte, dass vielleicht der Bus, wo die Freundin oder die Mutter oder der Mann oder wer auch immer in diese Stadt kommt, verspätet ist. Oder zum Beispiel, dass ein Verwandter, der vielleicht im Krankenhaus war, genesen ist und nun nach Hause kann und so weiter und so fort. Also das trägt dazu bei, dass die Menschen von ihren Lieben hören, die vielleicht in der Stadt leben oder auf dem Lande sind, je nachdem. Wir verlassen nun Argentinien, überqueren den Fluss Rio de la Plata und besuchen Uruguay. Wir haben eine Neuigkeit, die für Philatelisten, aber auch für Liebhaber des Rundfunks interessant sein wird. Natürlich, es geht um Personen, die gerne Briefmarken sammeln, die mit dem Rundfunk und der Kommunikation zu tun haben. Unter dem Motto Förderung der Entwicklung der Kommunikation und der Rechte der Nutzer wurde am 23. Februar bei einer Zeremonie am Sitz der Nationalen Postverwaltung Uruguays die Gedenkbriefmarke zum 20. Jahrestag der Gründung der Regulierungsbehörde für Kommunikation dieses Landes, URSEC, vorgestellt. Der uruguayische Industrieminister Paganini sagte dabei, URSEC sei der Regulator einer Welt im Umbruch und dass es die Rolle spielt, die Transformation zu leiten, indem es sich um bestimmte fundamentale Grundlagen kümmert, nämlich die Rechte von Menschen und Unternehmen, aber zugleich Innovation ermöglicht. In diesem Zusammenhang wurde eine spezielle Gedenkmarke der uruguayischen Post herausgegeben. Bolivien. Die bolivianische Regierung und der bolivianische Gewerkschaftsbund Central Obrera Boliviana, COB, haben sich darauf geeinigt, dass die Radiosender, die von den Gewerkschaften abhängen, sich dem Projekt des Fernunterrichts im Land anschließen, damit dieser den Schüler und Schülerinnen zugutekommt und eventuelle Ausbrüche der Ansteckung angesichts der Pandemie vermieden werden. Am 1. Februar startete Bolivien eine virtuelle Plattform, über die Unterricht in verschiedenen Formaten, nämlich Radio und Fernsehen, übertragen und offizielle Texte verbreitet werden, um den Unterricht zu unterstützen. Weiter geht's nach Peru. Insgesamt 105 Antennen, die das Signal vom staatlichen Rundfunk und Fernsehen Perus, Radio Nacional und TV Peru übertragen, wurden von einer Brigade von Ingenieuren und Technikern im Auftrag der Regionaldirektion für Transport und Kommunikation von Cajamarca repariert. Dies kommt über 35.000 Einwohnern ländlicher Gemeinden in dieser Region zugute, die nun Zugang zu Informationen haben und deren Kinder das Schuljahr 2021 dank des Programms Ich lerne zu Hause beginnen können. Die Reparatur und Wartung der Geräte begann im Oktober letzten Jahres und wird bis April dieses Jahres fortgesetzt, wobei die Provinzen mit der größten Anzahl von Übertragungsstationen San Ignacio, Jaén, Chota, San Marcos, Cajabamba, Cutervo, Hualgayoc, San Miguel und Selendín sind, erklärte Ronald Salazar Chávez, Regionaldirektor für Transport und Kommunikation von Cajamarca, an die Nachrichtenagentur Agencia de Noticias Andina. Er erklärte, dass es in der gesamten Region 256 Antennen gibt, die gewartet werden müssen und dass bisher 105 repariert worden sind. Jede Antenne hat eine Reichweite von 50 Kilometern. Die Gesamtzahl der Antennen kommt etwa 100.000 Einwohnern zugute, sagte er, als er darauf hinwies, dass sich das Spezialistenteam an schwer zugängliche Orte begeben muss und dafür Maultiere zum Transport von Materialien und Werkzeug verwendet werden. Er sagte ferner, dass die meisten Stationen aufgegeben worden waren und seit mehreren Jahren wegen mangelnder Wartung nicht mehr in Betrieb waren, obwohl diese Einrichtung über ein vom Ministerium für Verkehr und Kommunikation zugewiesenes Budget verfügt. Indigene und ländliche Gemeinden werden über Radio Nacional y TV Peru Zugang zu Informationen haben. Es ist eine große Auswirkung für die Bewohner der abgelegenen Gebiete, aber die Wichtigkeit zu dieser Zeit bezieht sich auf den Bildungssektor, weil die Schulkinder in der Lage sein werden, ihren Unterricht mit dem nationalen Regierungsprogramm zu beginnen, bekräftigte der Beamte. Wir beenden diese lateinamerikanische Radioreise in Kuba. Am 24. Februar 1958 sendete zum ersten Mal Radio Rebelde aus der Sierra Maestra, einem Gebirgsmassiv im Osten Kubas, wo die Rebellenarmee unter dem Oberbefehlshaber Fidel Castro Ruz einen Guerillakrieg gegen die Tyrannei von Fulgencio Batista Saldívar führte. Hauptinspirator war Kommandant Ernesto Che Guevara. Er wählte das Datum dieser ersten Ausstrahlung so, dass es mit dem 63. Jahrestag des Beginns des kubanischen Unabhängigkeitskampfes gegen den spanischen Kolonialismus zusammenfiel, der am 24. Februar 1895 begann und den José Martí den notwendigen Krieg nannte. Die Geschichte besagt, dass die erste Sendung vom Alto de Conrado im Herzen der Sierra Maestra gemacht wurde. Sie dauerte 20 Minuten und beinhaltete die Noten der Invasorenhymne, den ersten Kriegsbericht über den Kampf von Pino del Agua, andere Aktionen der Che-Kolonne und einen Leitartikel zum Jahrestag des 24. Februar 1895 und der Gründung der Radioanlage. Dieser Radiosender wurde zu einer strategischen Waffe von außerordentlicher Bedeutung für den späteren Verlauf des Krieges, wie es aus dem im Buch 7RR, La Historia de Radio Rebelde, gesammelten Zeugnissen eines seiner Gründer, Ricardo Martínez Víctores, hervorgeht. In seinem Buch hat der Autor Aussagen von Fidel Castro, von Raúl Castro, dem Che Guevara und anderen Mitgliedern des Kollektivs dieses Radiosenders sowie von revolutionären Kämpfern, die mit dessen Entstehung und Fortbestand im Laufe des Kriegs zu tun hatten, wiedergegeben. Aquí Radio Rebelde war in den Übertragungen in der Stimme von Frau Violeta Casal zu hören und die Reichweite der Station ging über die Landesgrenzen hinaus und trug die Botschaft der kubanischen Rebellen, die für die Befreiung ihres Heimatlandes kämpften. Ein Ziel, das am 1. Januar 1959 erreicht wurde. Die Saat von Radio Rebelde keimte und am Ende des Krieges hatte es 32 Stationen in den verschiedenen Kampffronten, die zusammen die Kette der Freiheit bildeten, was auch den Beitrag der Funkamateure, die auch eine aktive Rolle bei der Geburt von Radio Rebelde gespielt hatten, zu verdanken ist. 63 Jahre sind seit der Entstehung von Radio Rebelde vergangen und während seiner fruchtbaren Existenz hat der im Herzen der Sierra Maestra entstandene Sender unsere Tage erreicht und wird weiterhin die kubanische Revolution begleiten. So, liebe Freunde, das waren die dxneuigkeiten.com.ar, die so wie üblich von Herrn Arnaldo Slain verfasst werden. Und schon fast am Ende der Sendung hören wir noch einen Klassiker, der bei dem Weinlesefest jedes Jahr gespielt wird. Es ist eine Art Hymne an die Schutzheilige der Weinberge, die Jungfrau zu La Carrodilla. Das ist ein Stück, das Hilario Cuadros geschrieben hat und wir hören die Version des Ensembles Los Trovadores de Cuyo. Vielleicht wundert es Sie ein bisschen die Art und Weise, wie die Menschen aus dieser Region singen. Ich kann nur sagen, das ist das Typische und ich habe manches Gespräch mit meinem Kollegen Carlos darüber geführt, dem das gar nicht gefallen hat und ich sagte ihm, das ist die Tradition, so wird in dieser Gegend gesungen. Also ich hoffe, das Stück gefällt Ihnen. Es heißt übrigens Virgen de la Carrodilla.
En cada las hijas que le han clavado a tu cielo, a que a ella se le cumpla sus más queridos anhelos. Para ti van estos cantos, para ti van estos ruegos, Virgen de la que rodilla, patrona de los viñedos.
En la viña de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada surco un suspiro, en cada hoja una esperanza y en la esperanza el racimo.
En la viña de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada surco un suspiro, en cada hoja una esperanza y en la esperanza un racimo. Virgen de la rodilla, es todo lo que
RAI, Argentine, 面向世界。
RAI, Argentine, vers le monde.
RAI, Argentina, to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina, al mundo.
RAI, Argentina, al mundo.
RAI, Argentinien in die Welt.
RAI, Argentina, al mundo.
So, und langsam aber sicher kommen wir, liebe Freunde, zum Abschluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, sie hat Ihnen zugesagt und ich hoffe, wir treffen uns bald wieder, sei es auf den Wellen oder wie auch immer. Mein Name ist Rein Braun und ich gebe Ihnen gerne unsere Anschrift, falls Sie uns mal kontaktieren möchten. Die Adresse lautet raideutsch@yankeealphahotel.oscar.charlieoscarmike.alpharomeo. Es gibt eine weitere E-Mail-Adresse, nämlich qslrai@gmail.com. Da gelangen die E-Mails direkt bei dem DX-Redakteur unserer Station. Das war's für dieses Mal. Ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Woche. Passen Sie bitte gut auf sich und Ihre Lieben auf. Tschüss!